Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von WhatsApp Prof. Hallo Walter.
Diesmal warst du schneller.
Musste ich ja einmal, sonst verliere ich andauernd.
Hallo Martin.
Geht es dir gerade gut?
Ich versuche es.
Das ist es. Die Bibel sagt, es spielt keine Rolle, wie oft man fällt.
Wer hat gesagt, dass ich gefallen bin? Ich bin alt, ich stolpere.
Ja, dann lass uns durch diese Sendung stolpern.
Mit Holpern und Stolpern.
Aber bitten wir den Herrn, dass er uns durch die Sendung hindurch eine Stütze ist.
Ja.
Unsere Gehhilfe. Lass uns beten. Unser himmlischer Vater, wir leben gerade in bedeutsamen Zeiten und um uns herum geschieht so einiges. Da können unsere Augen leicht getäuscht werden. Und so bitten wir dich, uns zu helfen und dem allen da draußen etwas Sinn abzugewinnen. Und hilf uns auch, das den Menschen zu vermitteln. Wir bitten das in Jesu Namen. Amen.
Amen. Martin, es gibt zwei Fragen, auf die wir heute eingehen wollen. Eigentlich geht das heutige Gespräch über den Südkönig.
Wie auch unser Bild im Hintergrund. Da werden nicht so viele Leute mit uns übereinstimmen wollen.
Nein.
Wer denn der Nordkönig und der Südkönig sind?
Nun, ich glaube, dass es momentan einige vernünftige Stimmen gibt, auf die wir diesbezüglich auch verweisen werden. Doch ganz kurz, bevor wir zum Thema Südkönig kommen, worüber diese Sendung ja geht, gibt es eine Sache, die ein Dorn ist. Der uns beständig in die Seite gedrückt wird. Nämlich die Frage, können wir Sünde überwinden? Wir hatten so viele Leute, die uns schreiben, dass wir behaupten, dass wir die Sünde nicht überwinden können. Was natürlich eine große Verdrehung dessen ist, was wir dazu sagen. Weil es da draußen Leute gibt, die es einfach lieben, Dinge zu verdrehen. Egal von wem, stimmt's? Diesen Wortverdrehern wollen wir deutlich sagen, wie der Sachverhalt ist. Und damit beenden wir das Thema. Denn ganz egal, was man sagen wird, werden diese Leute es verdrehen, wenn man fortfährt, darüber zu sprechen. Sie legen einem etwas in den Mund, was man nicht sagte, wobei sie denken, dass man es gesagt hat, weil sie denken wollen, dass man es gesagt hat, auch wenn man es niemals gesagt hat. Drücken wir es einfach mal so aus.
Es ist genau das, was du gerade sagtest. Ich hörte mir einen von ihnen an und er sagte, Walter Veit sagt das, aber meint das.
Das ist hervorragend. Er sagt das, aber natürlich sagt er das nicht. Er sagt etwas anderes. Okay. Also ich möchte gar nicht mit Eigenschaftswörtern für diese Leute anfangen, auch wenn sie ein Dorn sind. Und ein Dorn ist nun mal, sagen wir es frei heraus, ganz schön irritierend. Können wir also die Sünde überwinden? Behandeln wir das kurz. Wir wollen da nicht allzu sehr ins Detail gehen.
Das haben wir schon getan.
Das wurde schon so oft abgehandelt, aber die Leute hören einfach nicht zu. Also die Frage, können wir die Sünde überwinden? Wir sagten ständig, dass wir eine sündige Natur haben. Und diese Natur wird uns bleiben, bis Christus kommt und unseren nichtigen Körper zu seinem herrlichen Leib umgestalten wird. Und wir haben keine Gerechtigkeit, die wir beanspruchen können, außer der Gerechtigkeit Christi. Wenn Sie aufgrund dessen, was hier steht, sagen wollen, dass wir sagen, man kann nicht aufhören zu sündigen, nun, dann kann ich Ihnen nicht helfen. Denn dann liegt offenkundig irgendwo eine Funktionsstörung im Gehirn vor.
Und das ist?
Gehen wir doch einfach zur Bibel und zum Geist der Weissagung und schaffen das aus der Welt. Römer 3, Vers 10. Wir können da 100 Verse hineinschreiben, aber belassen wir es bei dem einen. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es heißt hier nicht, es ist keiner gerecht, bis sie vollkommen und sündlos werden. Das steht da nicht.
Nein, nicht einmal die letzte Generation.
Nein, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Also, es tut mir sehr leid für dich, Martin, aber du bist nicht gerecht.
Oh.
Du kannst mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet werden.
Ja, und dann?
Aber wenn du denkst, dass du gerecht bist, dann sitzt du mit einem eigenen Gewand da. Okay, bringen wir doch noch einmal dieses Zitat. Wir haben das schon 100-mal gezeigt, aber zeigen wir es einfach noch einmal. Wir können nicht sagen, ich bin sündlos, bis dieser nichtige Körper verändert und seinem herrlichen Körper gleichgestaltet wird. Martin, du blendest meine Augen nicht.
Nein,
definitiv.
Tut mir leid.
Du hast keinen verherrlichten Körper.
Nein.
Ich denke, dass ich auch keinen habe. Aber wenn wir beständig danach trachten, Jesus zu folgen, haben wir die gesegnete Hoffnung, einmal vor Gottes Thron ohne Flecken und Runzeln oder Ähnlichem zu stehen, vollständig in Christus, gekleidet in seine Gerechtigkeit und Vollkommenheit. Steht das mit Römer 3, Vers 10 in Einklang?
Es ist genau das Gleiche. Römer hat nur den letzten Abschnitt mit seiner Gerechtigkeit und Vollkommenheit nicht gebracht.
Ja. Okay. Bedeutet das also, dass wir dazu verdammt sind, mit dem Sündigen fortzufahren, weil wir eine sündige Natur haben?
Nein. Jetzt ist das ein Problem.
Ja, aber diese Leute sagen, dass wir das sagen würden.
Nein, sie verstehen einfach nicht, was wir
ja,
sagen.
Ja, du wirst weiterhin sündigen. Nein, sie wollen es nicht verstehen. Denn sie wollen vollkommen sein.
Sie wollen sich selbst gerecht nennen.
Ja. Also Martin, tatsächlich sagen wir Folgendes. Wir haben eine sündige Neigung und diese wird mit uns verbleiben, bis Christus kommt. Doch das bedeutet nicht, dass wir unsere Neigung ausleben müssen.
Ja.
Christus starb für uns und wenn wir sein versöhntes Opfer annehmen, bereuen und ihm wiedergeboren sind, bedeckt er uns mit seiner Gerechtigkeit und entfernt durch seinen Heiligen Geist unser Herz aus Stein und bringt uns in Einklang mit seinem Willen. Sünde wird für uns abstoßend und wir sehen sie als das, was sie ist. Wenn wir sagen, dass wir Sünde nicht überwinden können, dann sagen wir damit, dass Christus nicht in uns wirken kann und das wäre eine Leugnung des Evangeliums. Ist das verständlich?
Definitiv.
Aber ich habe eine Neigung.
Erkläre doch einfach das Beispiel mit dem Alkoholiker.
Ja, wenn du ein Alkoholiker bist, dann bist du ein Alkoholiker. Du hast eine Neigung dazu, Alkohol zu trinken. Das bedeutet nicht, dass du dem nachgeben musst. Du musst nicht zu einer Bar gehen, aber du bleibst ein Alkoholiker. Denn sobald du diesen ersten Schluck nimmst, bist du wieder dran, stimmt's? Wir haben also Neigung zur Sünde, Martin. Und jene, die meinen, dass sie vollkommen sind, schlage ich vor, dass sie einen 9-Kilo-Hammer auf ihren Zeh fallen lassen und sehen, wie vollkommen ihr Naturell ist.
Vor allem, wenn das ein paar Mal gemacht wird, wiederholt.
Wie dieser Witz von einem Elektriker, der geschmolzenes Blei in so einem Kondensator schüttet und übersieht die Markierung und es rinnt auf den Rücken
seines
Kollegen, der unterhalb von ihm arbeitet. Und der wird wegen öffentlicher Anstößigkeit eingesperrt. Der Richter fragt ihn, was haben Sie gesagt? Er meinte, Charles, bitte sei vorsichtig mit diesem geschmolzenen Blei, wenn du es das nächste Mal einfüllst. Es lief mir genau über den Rücken und ich würde es sehr schätzen, wenn du etwas vorsichtiger wärst. Hätte der Richter ihm das geglaubt?
Ich glaube ihm auch nicht.
Du glaubst es nicht? Du glaubst ihm nicht? Egal, machen wir mit dieser Geschichte weiter. Wenn der Kampf vorbei ist, das stammt aus Signs of the Times, wenn die Zeit der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen wird, dann werden die Sünden der reuigen Seele, die die Gnade Christi empfangen und durch des Lammes blutet überwunden hat, aus den Aufzeichnungen des Himmels entfernt und auf Satan, den Sündenbock, den Urheber der Sünde, gelegt werden. Und ihrer wird auf ewig nicht mehr gedacht und gegen diejenigen angeführt werden. Wenn der Lebenskampf vorbei ist, wenn die Waffenrüstung zu Jesu Füßen angelegt wird, wenn die Heiligen Gottes verherrlicht sind, da hat man beides. Einmal, wenn man stirbt oder wenn man verherrlicht ist, das bist beim zweiten Kommen Christi, dann und nur dann wird es sicher sein, zu behaupten, dass wir gerettet und sündlos sind. Und jetzt gibt es Leute, die sagen werden, also ich habe keine Heilsgewissheit.
Schau, immer wenn man eine einfache Aussage trifft, einfach um etwas zu erklären zu wollen, kommt die andere Seite und wirft alles wieder auf der anderen Seite über den Haufen.
Also werden sie sagen, oh, ihr sagt also, wenn man das nie gesagt hat, sondern einfach ein Zitat gelesen hat, denn das war alles, was wir machten.
Mir kam da beispielsweise ein Gedanke, als du den Witz erzähltest und wir darüber lachten. Da werden Leute kommen und sagen, oh, ihr macht Jesu Versöhnung zum Gespött, dass er für eure Sünden sterben musste.
Sie können machen, was sie wollen. Tatsache ist, dass wir eine sündige Natur haben.
Ja.
Wir haben eine Neigung zur Sünde, aber wir wollen nicht sündigen und wir schrecken vor Sünde zurück.
Ja.
Das ist der Sachverhalt. Bis wir sterben oder bis wir einen verherrlichten Körper erhalten, eins von beiden.
Indem man das tut, verherrlicht man erneut Christus. Das ist die Hauptsache. Wir wollen nie sagen, schaff es. Man legt das nie auf sich selbst.
Okay, also werden sie sagen, oh, also du sagst, dass man nicht sagen kann, ich bin gerettet. Doch, man kann Folgendes sagen, ich glaube an ihn, der ein gutes Werk in mir gefangen hat und dass er es vollständigen wird. Dann liegt die Ehre nicht bei mir, sondern bei ihm.
Ja.
Also lass diesen Ego-Trip weg und verlass dich auf Christus.
Überlassen wir es ihm, uns für gerecht zu erklären, und überlassen wir es ihm, uns als gerettet
richtig
zu erklären.
Nun schauen wir doch, was die Bibel sagt, richtig? Damit die Leute nicht sagen, okay, ihr zitiert nur den Geist der Weissagung. Ich suchte in der Bibel nach der englischen Formulierung. Sündige oder sündige nicht, in genau dieser Reihenfolge. Es gibt viele andere. Man kann da hunderte von Texten haben, die mit Sünde zu tun haben und was sie macht. Aber die Worte Sündige oder Sündige nicht in der King James Bibel. Es wurden mir 10 Verse ausgespuckt. Der erste befindet sich in 2. Mose 20, Vers 20. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen. Und damit ihr die Furcht vor ihm euch zu Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Möchte er also, dass wir sündigen?
Nein.
Nein. Er möchte nicht, dass man sündigt, aber wenn Gott in den eigenen Gedanken ist und man ihn ehrt, wird es einem helfen, nicht zu sündigen. Bedeutet der Text das?
Genau das, man eignet sich so seine Hilfe an, weil man sein Angesicht, seine Augen auf ihn gerichtet hält.
Richtig. Also, wer macht es in einem?
Er.
Okay, das ist jetzt das Alte Testament. Natürlich ist im Neuen Testament das Gesetz abgetan, deshalb kann man sündigen, richtig?
Nein.
Nur für den Fall, dass jemand meint, ich sage das jetzt. Ich bin da nur sarkastisch, stimmt's? 1. Samuel 14, Vers 34. Und Saul sprach weiter, zerstreut euch unter das Volk und sagt ihnen, dass jedermann seinen Ochsen und sein Schaf zu mir bringen soll und schlachtet sich hier und esst dann, damit ihr euch nicht an den Herrn versündigt, indem er das Fleisch mit dem Blut isst. Er möchte also nicht, dass man sündigt. Er möchte, dass man die Dinge praktiziert, die nicht sündig sind. Psalm 4, Vers 5. Erzittert und sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen auf eurem Lager und seid still. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin, richtig?
Ja, im eigenen Herzen, um mit Gott ins Reine zu kommen.
Psalm 39, Vers 1, dem Vorsänger ein Psalm Davids. Ich habe gesagt, ich will auf meine Wege achten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Achte auf deine Wege und sündige nicht. Ich will meinen Mund im Zaum halten, solange der Gottlose vor mir ist.
I will keep my mouth with the bridle while the wicked is before me.
Wow, das ist heftig. Also er hält sogar den Mund, während er wegen des Gottlosen aufgewühlt ist.
Yes, he's the wicked.
Wogegen kämpft er hier? Gegen seine sündige Natur, stimmt's?
So ist es.
Nun gut. In Hesekiel 3, Vers 21 steht, wenn du aber den Gerechten gewarnt hast, dass der Gerechte nicht sündigen soll und er dann nicht sündigt, so wird er gewisslich am Leben bleiben. Gibt es hier eine Bedingung?
Ja, denn man kann es auf die Formel zurückführen. Die Übertretung des Gesetzes ist der Tod.
Ja, weil er sich hat warnen lassen und du hast deine Seele gerettet. Lass uns jetzt ins Neue Testament springen. Werdet doch wirklich nüchtern. Werdet wach zur Gerechtigkeit und sündigt nicht. Wessen Gerechtigkeit, Martin?
Der von Christus.
Denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich euch zur Beschämung. Epheser, zündet ihr, so sündigt nicht. Das ist schwer, stimmt's?
Das ist erstaunlich.
Das ist eine Herausforderung, stimmt's? Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Kann man manchmal zornig sein, bis die Sonne untergeht? Man muss also wirklich an sich arbeiten und sagen, ich möchte das nicht. Nein, ich will das nicht tun.
Ja, und sündige nicht.
Und was ist, wenn dieses geschmolzene Blei doch deinen Rücken hinunterrinnt?
Dann wird man wieder zu Christus zurückgehen müssen.
Okay.
Die ganze Zeit über.
1. Johannes, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Doch wenn das geschmolzene Blei auf euren Rücken läuft und ihr an die Decke geht, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Ich weiß nicht, darf ich den Vers so formulieren?
Vielleicht.
Vielleicht.
Aber
ich bekomme immer noch Probleme, wenn ich es so mache, stimmt's?
Ja.
Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten, und er wird ihm Leben geben, solchen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode, dass man für eine solche bitten soll, sage ich nicht.
Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Wenn man zum Tode sündigt, wir müssen uns gegenseitig helfen, müssen uns gegenseitig unterstützen. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode.
Ich dachte gerade an etwas, als wir den Abschnitt lasen. Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Da gibt es bei dieser letzten Tagstheologie diese Sichtweise, wenn wir einmal ohne Mittler dastehen, beginnt dann das Problem.
Also dann wird man schon die Vollkommenheit erreicht haben. Nein, weil man immer noch einen nicht verherrlichten Körper hat. Also, wie wird man ohne einen Mittler bestehen? Nun, die Bibel sagt uns, was geschehen wird. Er sagt, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten vor diesem Angriff. Das heißt, sie werden den Einfluss der bösen Engel vor dir fernhalten. Du bist in der Wahrheit festgesetzt worden. Du weißt, was Wahrheit ist. Du wirst die Wahrheit nicht aufgeben. Und die Engel werden dich in dieser Zeit, bis er kommt, behüten. Die Vorstellung, dass mit der letzten Generation etwas besonders gemacht wird, ist meiner Meinung nach abwegig. Denn die Art und Weise, wie man alle Generationen hindurch erlöst wurde, hat sich niemals verändert. Da wird es am Ende keine Änderung geben. Also, als Elia verklärt und in den Himmel hinaufgenommen wurde, war er da ein besonderer Fall, der diesen besonderen Segen erhielt? Oder war er da etwa so, wie der katholische Glaube über Maria lehrt, die einer unbefleckten Empfängnis entsprang?
Kann sie nicht.
Sodass sie eine ungefallene Natur hatte. Nichts davon trifft zu. Nichts davon trifft zu. Der Lösungsplan war und ist immer derselbe. Und wenn Jesus kommt, würde diesen nichtigen Körper zu seinem herrlichen Körper verwandeln. Doch während man dann ohne Mittler dastehen wird, beschützen einen die Engel vor diesen bösen Einflüssen. Und sein Heiliger Geist, der an einem und am Denken gearbeitet hat, hält einen in den Denkmustern, die man aufgerichtet hat, sodass man davon nicht wegbewegt werden kann. Das bedeutet, so in der Wahrheit festgesetzt zu sein, dass man nicht davon wegbewegt werden kann. Das bedeutet, versiegelt zu sein.
Kann ich also in klaren Worten sagen, dass man in dieser Zeit wahrscheinlich nicht sündigen wird?
Ja, man wird wahrscheinlich nicht sündigen. Tatsächlich wird man nicht sündigen.
Man wird nicht sündigen. Man wird nicht in dieser Zeit sündigen. Das bedeutet nicht, dass man schon sündlos ist, weil Jesus erst noch kommt.
Ich kann nicht sagen, dass ich sündlos bin.
Aber du wirst in dieser Zeit nicht sündigen. Ich denke, dass das die Verwirrung darüber wegnimmt, wie Menschen darüber denken.
Im Grunde sagen wir das Gleiche. Wir gehen nur nicht diesen weiteren Schritt, dass wir so sehr verherrlicht werden, dass wir sündlos sind. Also Martin, ich hätte dazu eine Frage. Sind die Engel sündlos?
Ja.
Sind sie ohne einen Hang zur Sünde?
Ja, sie haben keinen Hang zur Sünde.
Ah, und fielen sie?
Ja, ein Drittel von ihnen sündigte.
Okay. Nehmen wir ein weiteres Beispiel. Adam in Eden. War er sündlos?
Ja.
War er ohne Neigung zur Sünde?
Ja.
Und fiel er?
Ja.
Also konnte er fallen?
Ja, das macht einen großen Unterschied.
Es macht einen großen Unterschied. Also Martin, sogar wenn du am Ende ohne Mittler in deiner eigenen Vollkommenheit bestehen könntest, würdest du ohne Christus immer noch fallen.
100%ig. Werden wir immer noch sündigen können, wenn wir schließlich in den Himmel kommen?
Martin, wenn Christus für deine Entscheidungsfreiheit starb, wird er sie dann wegnehmen?
Nein.
Das wäre lächerlich. Wozu die ganze Anstrengung? Warum nahm er sich nicht gleich weg und löste das Problem damit, stimmt's?
Genau, also du wirst noch sündigen können.
Wirst du sündigen?
Nein.
Nein, warum?
Weil du so in der Wahrheit festgesetzt bist, dass du nicht fortbewegt werden kannst.
Okay, und wer ist die Wahrheit?
Christus.
Ah, also ist nicht einmal ein Engel ohne Christus sicher.
Wenn Christus nicht für die Sünde gestorben wäre, wären schlussendlich
alle gefallen.
Ob Engel, gefallene und ungefallene Welten, jeder hätte wahrscheinlich schlussendlich gesündigt.
Also jeder wird im Himmel immer noch auf Christus angewiesen sein.
Ja.
Um für alle Ewigkeit sündlos zu bleiben.
Ja.
Aber es wird keinen mehr geben, der Zweifel an Christus sehen wird. Er war dieser Same des Zweifels an Christus, der ausgestreut wurde, der zu einer Trennung von Christus führte, was automatisch zur Sünde führte.
Ja.
Genau das geschah. Also wenn es 10 Verse in der Bibel mit der Formulierung sin not, sündige nicht gibt, fragt Gott danach etwas Unmöglichem?
Nein.
Nein. Also die dritte Engelsbotschaft ist in Wahrheit Gerechtigkeit durch Glauben. Ich wurde verschiedentlich angeschrieben und gefragt, ob die Botschaft von der Gerechtigkeit durch Glauben die dritte Engelsbotschaft sei. Und ich antwortete, es ist wahrhaftig die dritte Engelsbotschaft. Es ist in Wahrheit die Botschaft. Aber sie besagt, brecht nicht Gottes Gebot und haltet keine falschen Satzangeboten und nehmt nicht das Mahlzeichen des Tieres an, was ein selbstgerechtes Gebot ist, das man nicht in der Bibel findet. Richtig? Wie ist es dann Gerechtigkeit durch Glauben? Weil man es nicht ohne die Gerechtigkeit Christi tun kann, die einen bedeckt und auch seine Bevollmächtigung, die einen dazu befähigt. Sie stellt einen erhabenen Erlöser dar und das tut sie. Diese Botschaft sollte den Menschen den erhabenen Rettern und das Opfer für die Schuld der ganzen Welt vor Augen führen. Sie zeigten die Rechtfertigung durch den Glauben an unsere Fürsprecher. Sie lud die Menschen dazu ein, die Gerechtigkeit Christi zu erhalten, die sich auch im Beachten aller Gebote Gottes äußert. Das ist der springende Punkt. Wenn man die Gerechtigkeit empfängt, wird man befähigt, die Gebote Gottes zu halten. Und deshalb wird es sich auch zeigen.
Ja.
Martin, warst du ein Sabbatbrecher, bevor du die Gerechtigkeit Christi entdeckt hattest?
Ja, natürlich.
Okay, ja, natürlich. Und jetzt, da du die Gerechtigkeit Christi entdeckt hast, hast du da den falschen Sabbat aufgegeben und den wahren Sabbat der Bibel gehalten?
Ja.
Das war leicht, stimmt's?
Naja.
Aber du hast es gemacht.
Ja.
Warum?
Weil es die Wahrheit ist und ich glaube, dass Gott das von uns fordert.
Oh, und dann hast du es gemacht.
Ja.
Also, du hast mit dieser Sünde aufgehört.
Ja.
Viele hatten Jesus aus den Augen verloren. Er war notwendig, dass ihr Blick wieder auf seine göttliche Person, sein Wesen und seine unveränderliche Liebe gerichtet wurde. Alle Macht ist in seine Hände gegeben, sodass er die Menschen reich beschenke und den Hilflosen die unschätzbare Gabe seiner eigenen Gerechtigkeit verleihen kann. Dies ist die Botschaft, die auf Gottes Befehl der Welt gegeben werden soll. Es ist die dreifache Engelsbotschaft, die mit lauter Stimme verkündet und von der umfassenden Ausgießung der Heiligen Geistes begleitet werden soll. Martin, alles, was wir sagen, ist, dass hört auf, euch eure Sündlosigkeit zu rühmen und nehmt die Gerechtigkeit Christi als euer Ticket, euren Anspruch auf den Himmel an. Sagt niemals, ach, schaut mich an.
Ja.
Das ist pharisäisch.
Da gibt es einen Vers, der lautet, wer meint, er steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Das gilt uns, wenn wir denken, jetzt habe ich es erreicht.
Okay. Stellen wir uns erneut die Frage, können wir also die Sünde überwinden? Wir müssen die Sünde überwinden. Und können sie in ihm überwinden, Martin? Wenn man hier nicht das in ihm einsetzt, dann ist man auf dem Holzweg.
Weißt du was? Sei vorsichtig, denn manchmal setzen sie da schon ein in ihm ein, aber das ist nur pro forma.
Denn sie sagen, dass sie ohne einen Mittler bestehen werden und daher vollkommen sind. Nicht einmal Engel können ohne Christus bestehen und vollkommen sein. Er befähigt uns, er leitet uns, er lebt sein Leben in uns aus. Dann stelle ich hier die Frage, ob wir das nicht auch so singen, Martin. Lebe dein Leben in mir, o Jesus, und so weiter und so weiter. Singen wir das nicht? Damit wir uns nicht rühmen und sagen, dass wir sündlos sind. Wir brauchen eine demütige Herangehensweise an unseren Fähigkeiten. Anstatt uns dessen zu rühmen, was wir erreicht haben und sagen, dass wir sündlos sind, lasst uns nicht vergessen, wer wir sind und Gott die Ehre für eine so großartige Errettung geben. Der Charakter, den wir hier entwickeln, ist der Charakter, den wir mit uns in den Himmel nehmen. Würdest du dieser Aussage beipflichten?
Ja, ich liebe diese Aussage.
Schauen wir, was Christi Gleichnisse zu sagen hat. Wenn die Stimme Gottes solchen Toten auferweckt, wird er mit denselben Lüsten und Leidenschaften, denselben Neigungen und Abneigungen, die er nährt, als er lebte, aus dem Grabe hervorkommen. Gott tut kein Wunder, um einen Menschen neu zu schaffen, der sich nicht neu schaffen lassen wollte. Als ihm alle Gelegenheit dazu geboten wurde und alle Vorkehrungen getroffen waren, es ihm leicht zu machen. Er fand während seiner Lebzeit keine Freude an Gott und kein Gefallen an seinem Dienst. Sein Charakter ist nicht in Harmonie mit Gott und er könnte in der himmlischen Familie nicht glücklich sein. Ganz einfach, die Gedanken, die man mit ins Grab nahm, werden die Gedanken sein, mit denen man aufwacht. Die Rebellion, die man mit sich ins Grab nahm, ist die gleiche Rebellion, zu der man erwacht.
Ja, stimmt.
Der Einzige, der da wegnehmen kann, ist Christus.
Ja, er wird den Charakter nicht ändern, während man im Grab liegt.
Muss hier also etwas Überwindungsarbeit geleistet werden?
Ja.
Durch die Werke des Gesetzes wird kein einziger gerechtfertigt werden. Es liegt keine Macht im Gesetz und den Gesetzesübertretern zu retten. Hätte der Mensch nach seiner Übertretung durch seine äußerste Anstrengung, das Gesetz zu halten, gerettet werden können, dann hätte es Jesu Tod nicht gebraucht. Wuschen die Pharisäer nicht die Becher innen und außen und gossen alles, was sie tranken, durch ein Sieb, sodass sie keine unreine Mücke tranken? Half es ihnen?
Nein.
Nein.
Es half nicht.
Der Mensch hätte aufgrund eigener Verdienste dastehen und sagen können, ich bin sündlos. Sagen diese Leute das nicht?
Es ist dieses Gewand, mit dem man auf der Hochzeitsfeier auftaucht. Und er sagt, Freund, wessen Gewand trägst du da?
Oh, sorry für diesen Ausrutscher, wir werden jetzt vollkommen sein. Du musst nicht sterben, kein Problem. Gott wird das Gesetz nie auf den Standard des Menschen herunterfahren. Und der Mensch kann sich selbst nie so erheben, um dessen Ansprüchen auf Vollkommenheit zu entsprechen. Aber Christus kommt auf unsere Welt und bezahlt die Schuld des Sünders. Er leidet die Strafe für die Gesetzesübertretung und tut der Gerechtigkeit Genüge. Jetzt mag der Sünder die Gerechtigkeit Christi beanspruchen. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden.
Der Sünder darf jetzt die Gerechtigkeit Christi beanspruchen.
Kein, schau mich an, ich bin der Größte und Beste. Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Für mich ist das ziemlich eindeutig.
Ja.
Denken wir das nochmals durch. Würdest du also Folgendes sagen? Somit kann potenziell jeder Mensch gerettet werden, weil das Blut Christi für alle ausreichend ist.
Ja.
Bedeutet das, dass alle gerettet werden?
Nein.
Nein. Nur weil diejenigen, die den Erlösungsplan annehmen und die Bedingungen erfüllen, gerettet werden. Ist das richtig? Potenziell kann jeder Zugang zum Himmel haben, aber wenige sind es, die ihn finden, weil sie nicht suchen. Würdest du dem zustimmen?
Ja.
Aber was ist mit denen, die die Wahrheit nie gehört haben? Und es gibt einen Unterschied zwischen denen, die die Wahrheit kennen und denen, die sie nicht kennen.
Definitiv.
Ist das nicht eine gute Frage? Nun, man kann den Römerbrief lesen. Er hat viel über diejenigen zu sagen, die unter dem Gesetz sind, und über jene, die nicht unter dem Gesetz sind. Das heißt, die, die das Gesetz und Gottes Weg kennen, und jene, die den Weg nicht kennen. Aber wenigstens ein kleines Zitat dazu.
Jetzt hast du schon ins Wespennest gestochen. Also musst du etwas zum Römerbrief sagen. Denn genau das, was du angesprochen hast, ist ein Grund, warum wahrscheinlich die ganze Welt der Evangelikalen sagt, dass man das Gesetz nicht mehr halten muss.
Heben wir nun das Gesetz auf? Das sei ferne.
Das ist der Vers, der es ausgleicht.
Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Sie lassen diesen Vers immer weg. Okay, schauen wir doch, was das Manuskript Nummer 130 sagt. Ein Kommentar zu Johannes 15, Vers 22. Gottes Prüfungen unterscheidet sich, Martin.
Oh.
Übrigens sagt das schon der Römerbrief. Gottes Prüfung der Heiden, die das Licht nicht haben, und jener, die dort leben, wo die Kenntnisse der Wahrheit und das Licht überreichen vorhanden sind, unterscheiden sich gänzlich. Er nimmt von denen in heidnischen Ländern eine Stufe der Gerechtigkeit an, die ihm nicht genügen, wenn sie von jenen in christlichen Ländern dargeboten wird. Er fordert nicht viel ein, wo nicht viel gegeben wurde. Was für eine ernüchternde Aussage. Sie steht absolut mit dem Römerbrief im Einklang.
Ja.
Martin, wenn du Christus angenommen hast und sagst, dass du ein Christ bist, legt dir das mehr Verantwortung auf?
Definitiv.
Bedeutet das, dass du in Christus danach streben musst, zu überwinden, um für andere ein Beispiel zu sein?
Natürlich, dann wächst man. Das muss übertroffen werden.
Ja, in Einklang mit dem Geist der Weissagung würde ich gerne öffentlich feststellen, dass ich nie beansprucht habe, sündlos zu sein. Ich habe nie beansprucht, meine sündige Natur vollständig und total überwunden zu haben, aber ich habe sicherlich den Anspruch erhoben, dass ich nicht sündigen will.
Ganz genau.
Und mit der Gnade Christi kann ich Sünde auch überwinden. Denn wozu wäre dann Heiligung nütze? Es würde keine Heiligung geben. Dann könnten wir sie gleich weglassen und nur mit Rechtfertigung dasitzen und weiterhin sündigen.
Und können das Gesetz wegwerfen.
Ja. Also jeder, der sagen möchte, dass sie behaupten, dass man weiterhin sündigen müsse, weil man eine gesündige Natur hat, der versteht Gerechtigkeit durch Glauben nicht, noch die Heiligung. Übrigens sagt die Bibel auch, dass niemand ohne Heiligung Gott sehen wird. Aber das Maß, wie viel man vom Thema versteht, spielt dabei eine Rolle, denn Gott ist ein fairer Gott.
Ich glaube, dass die Leute die Heiligung missverstehen. Sie denken, dass man auf die Heiligung hinarbeiten muss, aber es ist Christus, der einen heiligt.
Man ist nicht durch das Gesetzes Werke gerettet.
Nein.
Es sind nur Werke, die durch Christus in dir getan werden, die bei Gott irgendeinen Wert haben.
Das hält einen in Wirklichkeit in der Heiligung.
Sogar ein Heide, der anständig und freundlich ist, wird vom Geist Christi angetrieben, auch wenn er das nicht weiß.
Ja.
Denn von sich aus wäre er wie jeder andere Tyrann.
Like any other tyrant.
Denn sein Boss wäre dann der Tyrann der Tyrannen.
Ja.
Nämlich Satan. Ich hoffe, das legt die Angelegenheit bei. Ich möchte nicht wieder darüber sprechen.
Nein.
Aber ich kann es nicht abwarten, einen verherrlichten Körper zu haben, Martin. Sodass dieser beständige Kampf gegen das Ich, bei dem man mit einem Baseballschläger aufwachen muss, um den alten Menschen der Sünde jeden Morgen zu Tode zu prügeln, schließlich zu einem Ende kommen kann.
Da bin ich ganz deiner Meinung.
Denn ich habe die Wege des Herrn bewahrt und bin nicht abgefallen von meinem Gott. Da spricht David. Martin, man liest die Geschichte Davids und schau an, was er hier sagt. Natürlich ist das ein Typus auf Christus. Der das wirklich tat. Er hat nie irgendetwas Böses getan oder ist je von ihm abgewichen. Sein einziger Anspruch wäre also, ein Typus auf Christus zu sein. sondern alle seine Verordnungen hatte ich vor Augen und stieß seine Satzungen nicht von mir, und ich hielt es ganz mit ihm und hütete mich vor meiner Sünde. Passt das zur Lebensgeschichte von David in der Bibel? Aber es passt zum Antitypus.
So ist es. Es passt zu Christus.
Also legen wir doch die Betonung dahin, wo sie hier liegt. Und lass uns mit unserem eigentlichen heutigen Thema beginnen.
Ja.
Nachdem wir das erledigt haben, hoffentlich für immer und ewig. Wir sprechen über den Nordkönig und den Südkönig. Und einer der letzten Folgen ging über den Nahen Osten und die Frage, wer der Nordkönig ist. Ist er das Papsttum oder ist er die Türkei? Ist er der Islam oder wer ist es nun? Und wir kamen zu dem festen Schluss, dass die Bibel sehr eindeutig ist, dass der Nordkönig derjenige ist, der am Ende der Zeit herrscht und das Zepter schwingt. Und er ist die kleine Hornmacht. Wenn man das in Daniel liest, wird man sehen, dass im Himmel gerade das Gericht stattfindet, während das kleine Horn hier unten große Dinge spricht. Darum geht es, richtig? Niemand kann leugnen, dass das kleine Horn das Papsttum ist. Und darum kann niemand wirklich abstreiten, dass er der Nordkönig ist.
Ja, und wie wir es in der Folge gezeigt hatten, das Geheimnis Babylon und all das kann nur eins sein. Dieses Babylon, der Nordkönig. Aber wenn jemand sich tiefergehende Studien ansehen will, die wir angestellt haben, denn viele fragten danach, du hast das in deiner Reformationsreihe gemacht. Wir setzen die Links in die Videobeschreibung, wer der Nordkönig ist. Du hast deine Haltung nie geändert. Wir machten die Folge 204. Da gibt es ein ganzes Studium über Daniel von uns. Das können Sie sich anschauen. Aber auch Matthew Sanchez machte kürzlich ein hervorragendes Video.
Und er stand in Verbindung mit genau den Leuten, die jetzt behaupten, dass die Türkei der Nordkönig ist und dass deshalb der Islam am Ende eine große Rolle spielen wird. Er hat sich von dieser Lehre distanziert und sich von dieser Denkhaltung getrennt.
Ich setze einen Link für unsere Zuschauer.
Bitte mach das, denn das ist eine hervorragende Arbeit und wir müssen nicht wiederholen, was er sagte, denn er machte eine sehr gute Arbeit. Schaut euch an, was er sagt.
Mir fällt gerade etwas Interessantes wieder ein. In deiner Offenbarungsserie machtest du auch eine Folge zum Islam. Das könnte mancherorts schwer zu finden sein. Wir setzen einen Link dazu, wo man das auch finden kann. Denn manchmal wurde es rausgenommen.
Sie haben es rausgenommen, weil sie irrigerweise glauben, dass die Türkei der Nordkönig ist.
Ja.
Und andere glauben natürlich, dass der Islam der Südkönig ist.
Also wir werden uns jetzt damit auseinandersetzen.
Wir behandeln das jetzt und dann werden wir uns nicht länger darauf konzentrieren, weil wir Endzeitereignisse beobachten sollen und nicht die ganze Zeit diese Feuer austreten können, die überall im Internet auflodern.
Wir können eines machen. Wir zeigen zukünftig einfach, wie das mit dem Nordkönig und dem Südkönig zusammenpasst. Wir müssen nicht jedes Mal wieder auf eine Bibelstunde kommen und jedes Mal ein Bibelstudium dazu machen. Das haben wir schon getan. Aber der Vollständigkeit halber, jetzt der Südkönig.
Ja. Lass uns nur kurz erneut diese Aussage ansehen, die damals ein Thema war. Die Idee von Uriah Smith. Und vergesst nicht in der Zeit von Uriah Smith den Fall des Osmanischen Reiches. Kurz zuvor hatte beispielsweise Litsch und die Miller-Bewegung vorhergesagt, was in Dane niedergeschrieben war. Und sie kamen zu dem Schluss, dass das Osmanische Reich, das im Grunde seinen Sitz in der Türkei hatte, fallen würde. Und das tat es.
Sie sagten tatsächlich das exakte Datum mit allem voraus.
Und das war ein wichtiger Meilenstein, in dem es dem prophetischen Abriss einen Anstoß gab.
Ja.
Aber es war ein geschichtliches Ereignis, das schon stattfand.
Ja.
Nun, dieses geschichtliche Ereignis zu nehmen und es auf das Ende der Zeit auszuweiten, wenn das der Fall wäre, dann hätte der Geist der Weissagung und insbesondere der große Kampf betont, dass die Sache auf diese Weise ablaufen würde. Aber nicht ein Wort darüber. Tatsache ist, dass das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde in diesem Studium hervorgehoben werden. Gehen wir nur einmal in die Geschichte zurück, um zu zeigen, was da geschah. Das sind die Vorstellungen, die Uriah Smith und James White hatten. Und später hatten die Pioniere im Allgemeinen alle dieses Konzept, das James White hatte. Ellen White empfahl das Buch von Uriah Smith über Daniel und die Offenbarung einfach, weil es viel Wahrheit enthielt. Und weil es auch betonte, dass dieses Osmanische Reich fallen würde und sich das auf den Tag genau erfüllte. Deshalb enthielt es viel Wahrheit. Aber das bis auf das Ende auszuweiten, wurde von ihr keinerlei Weise empfohlen.
Und keines der Bücher, das sie bis 1915 schrieb, man kann jeden Band von den Zeugnissen an die Gemeinde lesen. Es ist immer nur das Papsttum.
Übrigens, Martin, wenn wir das Buch Offenbarung studieren, was uns bis zum Ende bringt, befinden sich nirgends, außer in den Teilen im historischen Arm, etwas, was sich auf den Islam bezieht. Geschichtlich, ja, aber wo es eschatologisch wird, was am Ende der Zeit passieren wird. Also Offenbarung Kapitel 10, 11, 12, 13, 14, 15, bis zum Ende des Buches berichten uns, was geschehen wird.
12, 13, 14, 15, all the way to the end of the book. Tell us what's going to happen and the role play.
Und die maßgeblichen Figuren und das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde. Und es wird nirgendwo eine Macht wie der Islam auch nur erwähnt. Nie. Also sehen wir uns diese Angelegenheiten an. Eines der Zeugnisse an Einzelpersonen, die höchstwahrscheinlich nur mündlich weitergegeben wurde, wandte sich an James White. Ein Tadel für seine Handlungsweise kurz vor der Zeltversammlung, die auch eine Generalkonferenz war. Er und Uriah Smith hatten widersprüchliche Ansichten zur Prophezeiung des Nordkönigs dargestellt in Daniel 11. Und die Macht, die in Vers 45 präsentiert wurde, die ihr Ende finden würde, ohne dass jemand ihr zur Hilfe kam. White widersprach in seiner Sabbatmorgenansprache am 28. September im neu errichteten Zelt der Zeltversammlung den Auslegungen von Smith. Er hatte das Gefühl, dass die Herangehensweise von Smith, die angezeigt, dass die Welt am Rande von Armageddon stand, die starke finanzielle Unterstützung gefährdete, die für das sich schnell ausweitende Werk der Kirche gebraucht würde. Das wurde im Buch The Lonely Years geschrieben.
Weißt du, ich sah, wie jemand argumentierte, dass er diesen Nordkönig-Ansatz von Uriah Smith zwar widersprach, aber nur um zu verhindern, dass es irgendwelche Probleme gab. Meinst du, dass er das nur aus diesem Grund getan hat?
Unsinn. Totaler Unsinn. Ellen Whites Botschaft an ihren Ehemann war ein Tadel für einen Kurs, der die Leute dazu führen würde, Meinungsverschiedenheiten bei der Leitung zu sehen und ihr Vertrauen in sich schwächen würde. Es war für die Leitung der Kirche gefährlich, vor den Menschen mit unterschiedlichen Positionen dazustehen. James White akzeptierte den Tadel, aber es war eine der schwierigsten Erfahrungen, mit denen er fertig werden musste, denn er hatte das Empfinden, dass er das Richtige tat. Theologisch tat er das Richtige. Die Art, wie er es tat, war das Problem.
Wir alle müssen daran arbeiten. Manchmal daran, wie wir etwas darlegen.
Richtig.
Und nicht so sehr daran, was wir sagen.
Jetzt etwas sehr Interessantes. Zu keiner Zeit offenbarte Ellen White, welcher Mann mit seiner Ansicht recht hatte. Darum ging es nicht. Der springende Punkt war die Wichtigkeit, dass die Leitung vor den Menschen eine einheitliche Front präsentierte. Aber wie wir schon sagten, man kann die Offenbarung studieren, die ganze Eschatologie-Hälfte des Buches, und findet, dass weder der Islam noch die Türkei noch irgendeiner von ihnen auch nur ansatzweise erwähnt werden. Noch wird man es im großen Kampf finden. Noch wird man es in irgendeiner anderen Schritten finden. Es ist immer das Tier aus der Erde, die evangelikale Christenheit und das Tier aus dem Meer, das Papsttum. Das sind die wesentlichen Figuren, um die sich alles dreht.
Wenn man zu dem Abschnitt kommt, wo es heißt, und die ganze Welt staunte dem Tier hinterher, Wollen diese Leute sagen, dass das erst nach dem Ende der Gnadenzeit sein wird? Und das sieht man auch in der Sendung von Matt. Du hast das behandelt, zahllose Male.
Zahlreichen Gelegenheiten.
Wir haben es gezeigt, alle laufen sie zum Papst hin.
Ja, wir machten irgendwann sogar eine Folge, oder ich machte eine über den Exodus und den Pharao des Exodus und warum die Plagen fielen. Es hatte nichts damit zu tun, dass die Türkei Jerusalem angriff. Es hatte immer damit zu tun, dass Gottes Gesetz nichtig gemacht wurde. Du, Mose, heißt das Volk feiern, Sabbat halten, lässt sie ruhen. Darum ging es. Genau das Gleiche wird es am Ende auch sein. Es ist ein Streit des Mannes der Sünde gegen Christus.
Amen.
Also, wir werden das abhaken. Wir haben dazu etwas gemacht. Die vorletzte Folge, die wir gemacht haben. Matthew machte dazu erst etwas. Setzt den Link dazu. Schaut euch das an. Ich bin mir sicher, er wird mit der guten Arbeit fortfahren. Und lasst euch nicht von diesen seltsamen Winden der Lehre nicht verwirren, die da draußen blasen. Lass uns jetzt nur den Südkönig behandeln, denn es gab jemand, der zitierte, dass der Südkönig ebenfalls der Islam sei.
Ja.
Sie wollen ihn überall unterschieben.
Mhm.
Lass uns ein kleines Studium machen und sehen, was die Bibel dazu zu sagen hat. Vergiss nicht, dass der Geist der Weissagung nie eindeutig mit vielen Worten sagt, der Nordkönig ist das Papsttum. Der Südkönig ist was auch immer, stimmt's? Man muss es aus der Geschichte und der Prophetie herauslesen. Geschichtlich war der Südkönig Ägypten, so wie der Nordkönig Babylon war. Also wer oder was könnte den antitypischen Südkönig repräsentieren? Das ist unsere Frage. In Offenbarung Kapitel 11 ist ein Krieg gegen Gottes Wort beschrieben, wobei seine zwei Zeugen, das sind das Alte und Neue Testament, offen von einer Macht aus dem Abgrund angegriffen werden. Jahrhundertelang hatte die römische Kirche geherrscht und das Wort Gottes war in einer Totensprache und unter Tradition und Fabeln verborgen worden. Die Reformation stellte das Wort wieder für die Menschheit her und Satan wandte eine neue Strategie an, um deren Wahrheitsgehalt zu zerstören. Nun, die Reformation, die gesagt hatte, also das sind die Kriterien, wonach wir arbeiten mit der Bibel und nur der Bibel. Damit hat es sich. Nun, das vernichtet die Macht des Papsttums, die ihre Dinge auf Tradition und all die anderen Themen gründet. Also, wie greift man jetzt die Bibel an? Nun, man muss gewissermaßen eine andere Strategie anwenden.
Nun, sie wandten einige Strategien an. Eine davon war, hier ein wenig und dort ein wenig zu ändern.
Das machten sie.
Und so etwas wie Evolution hereinzubringen und das zu akzeptieren.
Wir müssen das ganze Bild ansehen. Wieder der Irrtum in einem Gewand entdeckt. Und das tat die Reformation. Das stammt übrigens aus dem großen Kampf, beziehungsweise vom Schatten zum Licht. So hält Satan ihn einfach in ein anderes und die Menge nimmt ihn ebenso gering an wie zuvor. Aber das Volk fand, dass die römisch-katholische Lehre und Gebräuche eine Täuschung waren, was die Reformation sehr deutlich machte, als Satan das Volk nicht mehr dadurch zur Übertretung des Gesetzes Gottes bringen konnte, nötigte er es, alle Religionen als einen Betrug und die Heilige Schrift als ein Märchen zu betrachten. Das Volk setzte die göttlichen Grundsätze beiseite und gab sich der ungezügelten Gesetzlosigkeit hin. Wenn man die Anweisungen Gottes beiseite setzt, dann hat man ungezügelte Gesetzlosigkeit.
Ja, das ist Gesetzlosigkeit.
Ah.
Das Verwerfen des Gesetzes.
Gesetzlosigkeit. Fahren wir fort. Wenn Sie, also das Alte und Neue Testament, Ihr Zeugnis geendet haben, der Zeitabschnitt, in dem die zwei Zeugen mit Säcken angetan weissagten, endete 1798. Wenn Ihr Werk im Verborgenen sich seinem Ende nähern würde, das heißt die Bibel, sollte die Macht, die als das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, dargestellt wird, mit ihnen in Streit geraten? In vielen europäischen Nationen waren die Mächte, die in Kirche und Staat das Zepter führten, seit Jahrhunderten von Satan beherrscht worden, wobei das Papsttum als Werkzeug dient, nicht die Türkei.
Nein,
through the medium of the papacy, not Turkey.
No.
But here, doch hier wird uns eine neue Bekundung satanischer Macht vor Augen geführt, eine andere Strategie.
Ja.
Doch der gleiche Stratege.
So ist es, Satan, der den gleichen Stellvertreter gebraucht.
Aber in einer anderen Form. Unter dem Vorwand der Ehrfurcht vor der Bibel hatte Roms Politik diese in einer unbekannten Sprache verschlossen und vor dem Volke verborgen gehalten. Unter dieser Herrschaft weissagten die Zeugen angetan mit Säcken. Aber eine andere Macht, das Tier aus dem Abgrund, sollte sich erheben und gegen Gottes Wort offen und unverhüllt Krieg führen. Okay?
Okay.
Aber dahinter steht der gleiche Meisterstratege, Satan. Ach übrigens, wem gab Satan seine Macht und seinen Thron und große Vollmacht?
Rom. Offenbarung 13.
Völlig richtig. Perfekt. Also hat sich nichts geändert.
Ja.
Wir legen nur eine Verkleidung an. Es ist wie bei einem Zauberer. In einem Augenblick trägt er schwarz und im nächsten ist er rot gekleidet.
So ist es. Jedes Mal, wenn Satan etwas versuchte und er sah, dass es in einer Sackgasse landete, bog er ab. Aber seine Strategie änderte sich nicht. Sein grundsätzlicher Plan.
Okay. In Offenbarung wird diese große Stadt erwähnt. Die große Stadt, in deren Gassen die Zeugen erschlagen wurden und wo ihre Leichname lagen, heißt geistlich Ägypten.
Oh.
Aha. Nur, wer war Ägypten von früher in einem buchstäblichen Sinn?
Der Südkönig.
Ah, aber jetzt sprechen wir von einem geistlichen Ägypten.
Oh, aber ich dachte, dass man im Buch Daniel laut diesen anderen Leuten nicht von einem buchstäblichen zu einem geistlichen gehen könne.
Aber Martin.
Aber der Geist der Weissagung macht es.
Aber man darf es hinsichtlich der ganzen Kirche, denn die Bibel spricht von einem geistlichen Israel. Also ein geistliches Ägypten, Martin. Wäre das das Gegenstück oder wäre das einem geistlichen Südkönig gleichgestellt?
Ja.
Okay. Von allen Ländern, die in der Bibel genannt werden, verleugnete Ägypten die Existenz Gottes am kühnsten. Also das ist ein Kriterium. Den werden wir los. Und Widerstand dem göttlichen Gebot. Richtig? Also mit anderen Worten, Gesetzlosigkeit.
Gesetzlosigkeit. Tu, was du willst.
Kein Monarch wagte je eine offenere und vermessenere Auflehnung gegen die Macht des Himmels als der König Ägyptens. Als Mose dem Pharao eine Botschaft des Herrn überbrachte, erwiderte der König stolz: Wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsse und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem Herrn, will auch Israel nicht ziehen lassen. Das ist der Geist des geistlichen Ägyptens.
Ja, der Südkönig.
Dies ist Atheismus. Martin, das steht im Buch Vom Schatten zum Licht, Seite 246, Absatz 3. Also Atheismus ist geistlich Ägypten. Würdest du dem zustimmen?
Ja.
Und das Land, das durch Ägypten sinnbildlich dargestellt wird, leugnet den lebendigen Gott auf ähnliche Weise und zeigt den gleichen ungläubigen und herausfordernden Geist.
Also das macht es geistlich. Denn es sagt, dass sogar andere Nationen das gleiche Geistliche zeigen würden.
Ja, den Niedergang.
Ja, den Niedergang.
Also, das ganze System hier ist geistlich Ägypten. Die große Stadt wird auch geistlich mit Sodom verglichen. Geistlich, Martin. Geistlich mit Sodom verglichen. Also, jetzt haben wir zwei Dinge. Wir haben einen Geist, der Atheismus spricht. Lassen wir Gott nicht diktieren, was richtig oder falsch ist. Tu, was du willst, ist das ganze Gesetz. Das ist der eine Gesichtspunkt des Südkönigs. Und der andere ist, dass er mit Sodom verglichen wird. Der Abfall Sodoms und seine Übertretung des Gesetzes Gottes zeigte sich besonders in seiner Unzucht, sexuelle Verdorbenheit. Auch diese Sünde war bei der Nation besonders deutlich, die den Angaben der Schrift entsprechen sollte. Unzucht, Zügellosigkeit, Unmoral, also Atheismus, alles, was Gott und sein Gesetz aus der Gesellschaft entfernt, und Unzucht, die Philosophie des Südkönigs.
Der Kommunismus, alles in der Art.
Sehen wir es uns an, werfen wir einen Blick darauf. Können wir also sagen, dass das geistliche Ägypten Atheismus einschließlich des Säkularismus und Unzucht ist?
Definitiv. Es ist eindeutig.
Ist es eindeutig? Gut. Sagt es hier der Islam?
Nein, nichts.
Nein. Gut. Schauen wir noch ein wenig weiter in den großen Kampf. Gottes treue Zeugen, die durch die lästerliche Macht, die aus dem Abgrund aufsteigt, erschlagen wurde, sollten nicht lange schweigen. Nach 3 Tagen und einem halben fuhr ich in den Geist des Lebens von Gott, und sie traten auf ihre Füße, und eine große Furcht fiel über sie. Es war im Jahre 1793, als die französische Nationalversammlung die Erlasse genehmigte, welche die christliche Religion abschafften und die Bibel verboten. 3,5 Jahre später wurde von der gleichen Versammlung ein Beschluss angenommen, der diese Erlasse widerrief und somit der Heiligen Schrift Dulden gewährt. Die Welt war über die ungeheure Schuld, die aus der Verwerfung des lebendigen Wortes Gottes hervorgegangen war, bestürzt. Wir haben viel über das lebendige Wort Gottes, seine Aussprüche gesprochen, stimmt's?
Ja.
Und die Menschen erkannten die Notwendigkeit des Glaubens an Gott und sein Wort als die Grundlage von Tugend und Sittlichkeit. Martin, wir haben jetzt 2 Dinge. Da gibt es diesen Versuch, Gott aus der Gesellschaft zu entfernen. Da gibt es diesen Versuch, sogar seine Existenz zu leugnen. Man hat Unzucht und Unmoral, die in die Welt kommt. Aber Gott erlaubte es nicht, dass sein Wort weggenommen wird. Es ist da. Man hat also eine Wahl.
Ja.
Man hat die Wahl zwischen beidem.
Ich denke, wenn jemand sich fragt, ob es wirklich so war, soll er einfach zurückgehen und sich die Nachrichten ansehen, was in den letzten 4 Jahren passierte. Und ab jetzt, also dazu kommen wir noch, aber wir haben es schon erwähnt, jetzt wird das zurückgedrängt.
Er wird zurückgedrängt. Also, was passierte in der Französischen Revolution? In der gleichen Zeitspanne, in der diese Französische Revolution stattfand, und während die übrigen anfangen, eine Botschaft der Trennung und die dreifache Engelsbotschaft verkündigen, stellt Satan eine Fälschung auf. Schauen wir uns das doch etwas detaillierter an. Einer der Philosophen der Französischen Revolution ist Voltaire. Und diese Leute waren alles andere als moralisch. Aber sie waren auch Jesuiten. Das war ein Jesuit. Nun wurden die Jesuiten gegründet, um der Reformation entgegenzuarbeiten. Was war die größte Waffe, die Gott der Reformation gab?
Die Bibel.
Die Bibel. Also, lass uns die Bibel angreifen, ansonsten können wir diese Schlacht nicht gewinnen, stimmt's? Und lass uns etwas anstelle von Gottes Gesetz herausbringen. Und sie brachten das hier drüben raus. Was, wie man sehen kann, fast wie eine Darstellung der 2 Gesetzestafeln wirkt.
Ja.
Es ist nur ein anderes Gesetz. Wenn man es sich etwas detaillierter betrachtet, das ist das Original der Menschheitsrechterklärung der Französischen Revolution. Das in der Form von 2 Steintafeln mit einem Rutenbündel, den Faszes in der Mitte gegeben wurde. Es ist also ein faschistisches Regime. Und obenauf sitzt diese kleine, lustige Mütze, die phrygische Mütze, die Jakobinermütze. Wir haben diese Mütze bis nach Assyrien zurückverfolgt, stimmt's?
Ja.
Wo der freie Mann, das heißt die modernen Begriff umschrieben, jemand, der mit der Freimaurerei auf einer Stufe steht, einer höheren Macht dient, nämlich dem König von Assyrien, was ein Typus für den König von Babylon ist, was unter dem Strich wiederum ein Typus für das Papsttum ist.
So ist es.
Dann hat man über allem das allsehende Auge der Jesuiten und natürlich die Schlange mit dem Schwanz im Maul. Das heißt, sie ist die lebensgegebene Schlange, die weder Anfang noch Ende hat. Das ist der Gott dieser Welt, Luzifer.
Ja.
Also, anstelle von Gottes Wort hat man die Menschenrechte. Menschenrechte, Menschenrechte und wieder Menschenrechte.
Ja.
Und man hat das Recht auf alles. Man hat sogar das Recht auf Pornografie. Man hat das Recht, seine Lüste zu befriedigen. Alles.
Also hier im Buch Erziehung lesen wir Folgendes über die Französische Revolution. Unzählige sind dadurch zu dem Glauben verleitet worden, die Begierde sei das oberste Gesetz. Unzucht bedeutet Freiheit und der Mensch sei nur sich selbst verantwortlich. Das ist die Philosophie. Was gewährleistet noch die Tugend, wenn solche Dinge schon in der Morgenfrühe des Lebens gelehrt werden, wo die Triebe am stärksten sind, wo Selbstbeherrschung und Reinheit am dringendsten Not tun? Was soll dann die Welt davor bewahren, ein zweites Sodom zu werden? Gleichzeitig sucht die Anarchie, denn wenn man keine Gesetze hat, hat man Anarchie, richtig? Sucht die Anarchie alle Gesetze, nicht nur göttliche, nein, auch menschliche, hinwegzufegen? Die Zusammenballung von Macht und Reichtum, findet das in der Welt gerade statt?
Oh ja, sehr stark. Ich erinnere mich, dass du das auch in der Offenbarungsserie angesprochen hast, wie all die kleinen Firmen in große Konglomerate einverleibt werden.
Richtig. Die großen Zweckgemeinschaften zur Bereicherung weniger auf Kosten der vielen. Nun, wie viel Geld gab Bezos nur für eine Hochzeit aus?
Verrückt, ich weiß die genaue Summe nicht mehr, aber es war...
Zuerst hieß es 500 Millionen und dann sagten sie 1 Milliarde.
Damit hätten sie fast einige Länder aus den Schulden loskaufen können.
Damit hätten sie einige Länder loskaufen und viele Armut und Hunger hätte erleichtert werden können. Die großen Zweckgemeinschaften zur Bereicherung weniger auf Kosten der vielen, der Zusammenschluss der ärmsten Klassen zur Verteidigung ihrer Anliegen und Ansprüche, der Geist der Unruhen, des Aufruhrs und des Blutvergießens, die weltweite Ausbreitung. Was steht da?
Weltweit.
Weltweit. Die weltweite Ausbreitung derselben Lehren, die zur Französischen Revolution führten. Das alles treibt darauf zu, die ganze Welt in eine ähnliche Auseinandersetzung zu verwickeln, wie sie Frankreich erschütterte. Wir werden also einen Krieg zwischen Denkhaltung haben. Nun, das ist ein Zusammenprallen von Denkrichtungen. Clash of Minds.
Ich muss schon sagen, die letzten 4 Jahre kam das zum Tragen.
Absolut. Nun, wer sind dabei die Macher? Nun, wenn man die Französische Revolution studiert, wird man sehen, dass die Jesuiten dahinter stecken. Mit der Flucht der Hugenotten geriet Frankreich in allgemeinem Verfall. Blühende Fabrikatstädte gingen zugrunde, fruchtbare Strecken verfielen in ihre ursprüngliche Wildnis, geistiger Stumpfsinn und sittlicher Verfall folgten einer Zeit ungewöhnlichen Fortschritts. Paris wurde ein ungeheures Armenhaus. Man sagt, dass beim Ausbruch der Revolution 200.000 Arme um Unterstützung von der Hand des Königs nachsuchten. Martin, wie viele Leute leben heute von der Sozialfürsorge?
Millionen.
Nur der Jesuitenorden blühten in der verfallenen Nation und herrschte mit fürchterlicher Willkür über Kirchen und Schulen, über Gefängnisse und Galeeren. Die Anzahl der Jünglinge und Mädchen von 17 Jahren, die von dieser fluchwürdigen Regierung ermordet wurde, lässt sich nach Hunderten berechnen. Der brustentrissene Säugling wurde von Spieß zu Spieß die Reihe der Jakobiner entlanggeworfen. In dem kurzen Zeitraum von 10 Jahren kamen Scharen von Menschen ums Leben. Martin, wie viele Pädophile gibt es heute in der Welt?
Das ist krank.
Wie viele Mädchen und Jungen werden in diesen schändlichen Umständen abgeschlachtet?
Menschenhandel.
Martin, dieser Geist ist überall.
Und immer ist es verknüpft mit prominenten und betrachtenswerten Leuten in den Medien und überall.
Ja, und sie kommen vor Gericht und kommen ungeschoren davon, stimmt's? Als Mitglied ihres Ordens erschienen sie unter dem Deckmantel der Heiligkeit, besuchten Gefängnisse und Krankenhäuser, halfen den Kranken und Armen, gaben vor der Welt entsagt zu haben und trugen den heiligen Namen Jesu. Das spricht von den Jesuiten.
Richtig.
Der umhergegangen war, Gutes zu tun. Aber unter diesem tadellosen Äußeren wurden oft die gewissenlosesten und tödlichsten Absichten verborgen. Es war ein Hauptgrundsatz des Ordens, dass der Zweck die Mittel heilige. Durch diese Regel wurden Lüge, Diebstahl, Meineid, Meuchelmord nicht nur verzeihlich, sondern sogar lobenswert, wenn sie dem Interesse der Kirche dienten.
Unter den verschiedensten Masken bahnten sich die Jesuiten ihren Weg zu Staatsämtern, arbeiteten sich zu Ratgebern der Kirche empor und leiteten die Politik der Nationen. Sie wurden Diener, um als Spione ihre Herren zu überwachen. Sie richteten Hochschulen für die Söhne der Fürsten und Adeligen und Schulen für das gewöhnliche Volk und brachten die Kinder protestantischer Eltern dahin, dass sie päpstlichen Gebräuchen huldigten. Also, all die Universitäten in der Welt heutzutage werden nach jesuitischen Prinzipien geführt. Sie wurden zu Güllegruben, Martin. Gott durfte nicht erwähnt werden. Sie hatten eine theologische Fakultät. Sie mussten sich strikt an ihre Theologie halten, was immer das auch war. Normalerweise eine falsche Theologie. Und was den Rest betraf, war dieser völlig säkulare ohne Gott. Der ganze äußerliche Glanz und Prunk des päpstlichen Gottesdienstes sollte darauf hinweisen, den Verstand zu verwirren, das Gemüt zu beeindrucken und die Einbildungskraft zu blenden und zu fesseln. Auf diese Weise wurde die Freiheit, für die die Väter gearbeitet und geblutet hatten, von den Söhnen verraten. Rasch breitete sich die jesuitische Bewegung über ganz Europa aus und wohin sie auch kamen, bewirkten sie eine Wiederbelebung des Papsttums.
Immer das Gleiche.
Und einer der Orte, wo sie hingingen, waren die Vereinigten Staaten von Amerika, wo heute der oberste Gerichtshof von ihnen geleitet wird und das ganze Kabinett scheint unter ihrer Herrschaft zu stehen.
Ja.
Trotz des allgemeinen Abscheus, mit dem man die Inquisition sogar in katholischen Ländern betrachtete, wurden diese schreckliche Gericht von päpstlichen Herrschern aufs Neue eingesetzt. Und Abscheulichkeiten, die zu schrecklich sind, um ans Tageslicht gebracht zu werden, wurden in den verborgenen Kerkern wieder begangen. In zahlreichen Ländern wurden Tausende und Abertausend die Blüten der Nation, die reinsten und edelsten, die intelligentesten und gebildetsten, fromme und ergebene Prediger, Arbeitsarme und vaterlandsliebende Bürger, große Gelehrte, begabte Künstler erschlagen oder gezwungen, in andere Länder zu fliehen. Das waren die Mittel, die Rom ersonnen hatte, um das Licht der Reformation auszulöschen. Und was brachte das hervor, Martin? Es brachte das finstere Mittelalter.
Ja, und wieso? Um den Menschen die Bibel zu entreißen.
Ja, die kleinsten Länder, die bescheidensten und am wenigsten mächtig zu nennenden Völker wurden seine Bollwerke. Das war das kleine Genf inmitten starker Feinde, die auf seinen Untergang bedacht waren. Da war Holland mit seinen sandigen Küsten an der Nordsee, das gegen die Tyrannei Spaniens kämpfte. Damals das größte der Königreiche. Da war das raue, unfruchtbare Schweden. Sie alle errangen Siege für die Reformation. Gott hielt also die Idee der Reformation am Leben. Aber die Jesuiten stahlen das Denken der Menschen.
Etwas ist interessant. Man muss bedenken, dass der Nordkönig, der seine Handlungen dazu benutzt, um in Wirklichkeit den Südkönig heranzuziehen.
Er sitzt am gleichen Tisch.
Ja, er baut diese ganze Sache mit dem Südkönig auf.
Also die Jakobiner waren die Macher dieser ganzen Unzucht und dieser widerlichen Philosophie. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, das sind jetzt die zwei Zeugne, das Alte und das Neue Testament, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufstieg, mit dem Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Die Bibel war in Frankreich für buchstäblich 3,5 Jahre verboten. Dann wurde sie wieder erlaubt. Die großen Bibelgesellschaften nahmen überall auf der Welt ihren Anfang. Aber die Regierungen der Welt waren säkularisiert worden und Gott war entfernt worden.
Ja. Und ein bisschen später nach den Bibelgesellschaften unterwanderten sie diese ebenfalls.
Ja, und sie setzten eine Göttin auf den Thron, die eine Prostituierte war. Sie wurde die Göttin der Vernunft genannt. Und sie wurde einer Parade durch die Straße getragen, stimmt's? Also die Göttin der Vernunft nahm die Stelle der Bibel ein. Als die Göttin in den Konvent geführt wurde, das stammt auch wieder aus dem großen Kampf, nahm der Redner sie bei der Hand und sagte, indem er sich an die Versammlung wandte, Sterbliche, hört auf, vor dem ohnmächtigen Donner eines Gottes zu beben, den eure Furcht geschaffen hat. Das ist doch widerlich, oder?
Ja, sehr abstoßend. Man sieht das heute bei diesem ganzen Woken.
Genau. Hinfort erkennt keine Gottheit außer der Vernunft. Ich stelle euch ihr reinstes und edelstes Bild vor. Müsst ihr Güte haben, so opfert nur solchen wie dieser. O Schleier der Vernunft, falle vor dem erleuchteten Senat der Freiheit. Also jetzt würde der Senat herrschen. Nachdem der Präsident die Göttin umarmt hatte, wurde sie auf einer prächtigen Waage gesetzt und inmitten eines ungeheuren Gedrängs zur Liebfrauenkirche geführt, Notre Dame, die erst niederbrannte und in ihrem ursprünglichen Glanz wiederhergestellt werden musste. Ich frage mich, warum? Damit sie dort die Stelle der Gottheit einnehme. Dann wurde sie auf den Hochaltar gehoben und von allen Anwesenden verehrt. Und Voltaire, der Jesuit und alle anderen, die sagten, ich denke, also bin ich, all diese Jesuiten stecken hinter dieser Philosophie.
Wenn wir vielleicht einen Blick zurücktun und schauen, wann das alles wirklich Fuß fasste, wäre das auch vor 3,5 Jahren.
Richtig. Die Macht der Könige wurde weggenommen. Die Länder der Welt wurden säkularisiert. Sogar der Papst wurde von Napoleon, einem Freimaurer, gefangen genommen. Um seine politische Macht und das Staatswesen wurde ihm genommen. Bis zu der Zeit, in der es wiederhergestellt werden sollte. Dazu werden wir noch kommen. Also, wenn wir die Geschichte in Offenbarung 17 aufgreifen, Martin, hat man das Tier von Offenbarung 17. Und auf diesem Tier reitet eine Frau, stimmt's?
And a woman rides upon this beast, right? Now this beast.
Nun, dieses Tier ist auch der siebenköpfige Drache.
But there are no crowns.
Aber da gibt es keine Krone.
Nein.
Sie herrscht also nicht. Das ist der Zustand des und ist nicht, denn wir sind schon, den wir schon besprochen haben, richtig? Es gab den Zustand der päpstlichen Macht, bei dem sich die Kronen auf dem Hörner befanden. Da regierte sie. Jetzt sind die Kronen weg. Das ist das Tier aus dem Abgrund, das gerade herrscht. Und eine Frau reitet auf diesem Tier aus dem Abgrund. Das Tier trägt keine Kronen, weil es sich im und ist nicht Zustand befindet. Doch es wird Macht erhalten, nachdem dieser Zustand vollendet ist.
Okay, das ist also der Abschnitt, bei dem es noch die scheinbar tödliche Wunde hat.
Richtig. Nun, was ist der Zweck dieses Tieres, das keine Krone hat? Das heißt Macht, um Moralität nach seinem Willen zum Gesetz zu machen.
Ja, also es ist einfach nicht fähig, deren Gesetze durchzusetzen. Noch nicht.
Ja, Martin, im Grunde ist das ein Zustand, der geschaffen wurde, der überwunden werden muss, um wieder zum Zustand des Herrschens zu gelangen. Wenn wir zu Vers 12 springen, werden wir etwas sehen. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Sie tragen noch keine Kronen. Aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Das Tier ist immer der Katholizismus, richtig?
Ja.
Diese haben einen einmütigen Sinn. Und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Und die Kirche beherrscht dieses Tier. Nun, die Philosophie des Südkönigs ist eine Philosophie des Atheismus und eine Philosophie der Unzucht. Tu, was du willst, ist das gleiche Gesetz. Und es ist eine Philosophie von unten. Es ist ein Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt und eine neue Philosophie in die Welt setzt. Die Göttin der Vernunft.
Stimmt.
Freiheit, Verbrüderung, Selbstbestimmung und Brüderlichkeit. Wir alle lieben uns. Diese Philosophie wird in die Welt verbreitet, um das einsickern zu lassen, wird das über die Freimaurerlogen gemacht.
Ja.
Hier hat man ein Porträt von Anthony Sayer, dem großen Großmeister der Londoner Loge, die 1717 gegründet wurde, um dafür den Weg zu bereiten. So sah er aus, und das ist natürlich das Zeichen, das sie haben. Sie legen ihre Hand auf ihre Brust. Dann lass uns doch das Titelfoto von Pasaliros Biografie von Pacelli, also Pius XII, betrachten. Und es ist das gleiche Symbol. Also, in Wirklichkeit schafft Rom über die Jesuiten dieses System, um das politische und geistliche Denken der Welt zu unterwandern. Es ist ein luziferisches System. Es anerkennt weder Gott noch die Bibel oder sein Gesetz.
Ja, und so arbeiten sie immer noch. Sie haben alle ihre Stellvertreter. Sie haben die Ritter von Malta oder all diese Geheimgesellschaften, die diese Unterwanderung vornehmen.
Richtig. Was entwickelt sich also in dieser Zeitperiode? Während der Zeitspanne, in dem dieses Tier aus dem Abgrund aufsteigt, sehen wir den Aufstieg der Freimaurerei, wie gerade gesehen, der Kommunismus, des Spiritismus, des Evangelismus, was Atheismus ist, der Theosophie, was die Anbetung Luzifers ist, und des Existenzialismus. Lass uns kurz den Existenzialismus definieren. Der Existenzialismus ist der philosophische Glaubensgrundsatz, dass jeder von uns dafür verantwortlich ist, in unserem Leben selbst einen Sinn und Bedeutung zu schaffen. Sinn und Bedeutung für die Einzelperson wird uns nicht von Göttern, Regierungen, Lehrern oder Autoritäten gegeben. Wir entscheiden darüber. Das ist ein päpstliches Dekret.
Ja.
Wir beginnen bei Menschen. Wir beginnen nicht bei Gott. Das sagten die Vatikanischen Konzile. Wir besprachen das viele Male. Hier haben wir all diese Strukturen ohne Gott. Gleichzeitig haben wir Karl Marx, der mit dem Bund der Kommunisten und dem Kommunistischen Manifest begann, das 1844 geschrieben und 1848 veröffentlicht wurde. Und was war die Weltanschauung dahinter? Im August 1844 traf sich Karl Marx und Friedrich Engels in Paris und begann eine lebenslange Verbindung, die die Welt verändern würde. 2 Monate später, im November 1844, schrieb Engels an Marx: Das ist die Philosophie, die wir brauchen. Wir halten gegenwärtig überall öffentliche Versammlungen ab, um Gesellschaften für den Fortschritt der Aberschaffung zu gründen. Mit großer Mehrheit wurde alle Christliche aus den Regeln verbannt. Da darf kein Gott der Bibel mit eingeschlossen sein. Marx hatte schon etwas zu einem atheistischen Handbuch mit dem Titel »Das Wesen des Christentums« verfasst, wobei er gegen die Existenz Gottes argumentierte. Ist das die Philosophie des Südkönigs?
Hundertprozentig. Das passt genau dazu.
Nicht wahr? Es leugnet die Existenz Gottes. Wer ist der Herr, dass ich seiner Stimme gehorchen sollte? Ich kenne den Herrn nicht. Er ist mir egal. Sagt er das hiermit?
Ja.
1844 schrieb er in seinem Werk: Die Religionskritik ist die Voraussetzung aller Kritik. Im gleichen Werk nannte er Religion Opium des Volkes, das heißt eine Droge. Und im nächsten Satz schlug er die Abschaffung der Religion vor. Befreien wir uns doch von der Religion, weg damit.
Ja.
Wurde das in die Verfassung hineingeschrieben? Schicken die Franzosen nicht die Freiheitsstatue?
Ja, wegen dieser wunderbaren Freiheit von Religion.
Frei von wem, Martin? Von Gott und dem Gesetz, stimmt's? Sie notwendig sei, um wahres Glück zu erreichen. So waren der Marxismus, Sozialismus und Kommunismus geboren, die so viel Glück in die Welt brachten.
Ich weiß nicht.
Gut, Martin, eines ist interessant. Marxismus, Sozialismus und Kommunismus ist doch die Philosophie des Südkönigs.
Ja, es passt genau dazu.
Es passt genau dazu. Okay, zur Zeit des Endes wird der Nordkönig, was die päpstliche Philosophie ist, mit seinem Gesetz und seiner Herrschaft gegen das säkuläre Denken drängen. Wer schuf das säkulare Denken?
Sie taten es.
Sie machten es.
Ja, sie.
Durch ihre Stellvertreter, die Jesuiten, richtig? Adam Weishaupt war ein Jesuit und erschuf die Illuminati, stimmt's?
Du sagtest, dass es dagegen drängte. Doch in Wirklichkeit drängte der Südkönig gegen den Nordkönig.
Ja, der Südkönig drängte gegen ihn und dann überrannte ihn.
Ja, als all das, Kommunismus und Sozialismus und all das große Verbreitung hatten, wie wir es über Jahre hinweg sahen, suchte es den Nordkönig zu verdrängen. Doch wie du gerade sagtest, es war ohnehin vom gleichen Nordkönig erschaffen worden.
Nun gut, lass uns ganz praktisch werden. Welche Geisteshaltung herrschte unter beiden? Die des Südkönigs oder die des Nordkönigs?
Die des Südkönigs.
Diese Philosophie des Südkönigs, stimmt's? Unzucht. Mach das, wie du willst. Woke. Such dir etwas davon aus. All diese Dinge. Wir werden das in einem Augenblick sehen.
Ja.
Und natürlich wurde es dort auch von den Jesuiten eingeführt.
Ja.
Schon die Hippie-Bewegung mit der freien Liebe und den Drogen, das wurde von den Jesuiten gefördert.
Ja.
Sie waren vorne dran mit ihren kleinen Blumenkombis und verteilten das LSD und die Drogen und stellten sicher, dass wir mit Blumen in den Haaren nach San Francisco kamen. Damit wir dort ein wenig Unzucht erleben konnten, während wir Sail Along, Silverbird mit grölen und so weiter.
Sail Along, Silverbird, etc., etc. Lucy in the Sky with
Diamonds. Ja, interessant. Ich überlegte mir gerade, Biden, ein Katholik, eigentlich ja Nordkönig, aber er lässt das alles geschehen.
Er spielt die Rolle des Südkönigs.
War in der Hippie-Zeit nicht auch ein Nordkönig-Präsidentschaftskandidat? Also immer, wenn so ein Push kommt, ist in Wirklichkeit irgendwo ein Nordkönig.
Dahinter steht einer, der wirklich regiert. Er baut einfach ein System auf, richtig? Martin, 1844 haben wir das Buch Ursprung der Arten. Wann wurde das von Darwin geschrieben? Nun, ich schrieb ein paar kurze Notizen, die ich 1844 erweiterte. Hier kommt eine Philosophie, dass Gott gar nicht existierte. Ist das nun Süd- oder Nordkönig?
Südkönig.
Lass uns das Konzept eines Anstiegs wesentlicher Unzucht ansehen. War das nicht das andere Kriterium? Sodom? Geistlich Sodom? Wenn man im Netz danach sucht, findet man das. Man muss einfach Rise of Western Licentiousness, Anstieg wesentlicher Unzucht, eingeben. Ich zitiere hier direkt von Onkel Google. Oder ist es Tantchen Google? Ich weiß es nicht. Wie auch immer.
Es könnte auch Dr. Google oder Professor Google sein. Ich weiß es nicht.
Spiegelt eine geschichtliche und andauernde Debatte über Moralität, soziale Normen und den wahrgenommenen Rückgang traditioneller Werte in westliche Gesellschaften wider. Oft beinhaltet es Bedenken wegen sexueller Freiheit, wobei etablierte Hierarchien in Frage gestellt werden, sowie Bedenken wegen eines vermeintlichen Zusammenbruches der sozialen Ordnung. Dieser wahrgenommene Anstieg ist oft mit breiteren Kulturen, Verschiebungen verbunden, einschließlich sich ändernder Ansichten über Sexualität, Gender und Autorität. Hier ein detaillierterer Blick auf das Konzept. Historischer Kontext. Der Begriff Unzucht wurde die ganze Geschichte hindurch verwendet, um Verhaltensweisen zu kritisieren, die unmoralisch oder exzessiv erschienen, besonders in Verbindung mit dem Sexualverhalten. Wir haben gerade diesen Begriff im Geist der Weisheit gelesen, richtig?
Ja.
Im 18. und 19. Jahrhundert. Ist das nicht die Zeit der Französischen Revolution?
Ja.
Waren die Bedenken oft stark mit Ängsten über die soziale Mobilität und den vermeintlichen Einfluss von Einzelpersonen und ohne Prinzipien in der Politik verbunden? In neueren Zeit wurde das Konzept mit dem Anstieg von Pornografie, der sexuellen Revolution und anderen Kulturen Verschiebungen in Verbindung gebracht worden, die die traditionelle sexuelle Moral in Frage stellen. Die Schlüsselthemen sind sexuelle Freiheit. Ein Kernelement der Debatte ist die Spannung zwischen traditionellen Sichtweisen zur sexuellen Moralität und der steigenden Akzeptanz diverser sexuellen Ausdrucksformen. Es stellt Autorität in Frage. Das Konzept der Unzucht kann gebraucht werden, um diejenigen zu kritisieren, die etablierte soziale, politische und religiöse Autoritäten in Zweifel ziehen oder untergraben. Martin, haben wir hier einen Zusammenprall zweier Denkhaltungen?
Oh, wie der Westen vom Osten entfernt ist, so sind diese zwei Denkmodelle.
Und es ist Nord-Süd, richtig?
Ja.
Nord ist die päpstliche Moralität und Süd ist diese Freiheit, diese Gottlosigkeit. Nimm dir eine beliebige Universität und man wird dort mit Atheismus und Evolutionismus bombardiert. Ganz egal, welches Fach man studiert. Geht man zur Welt des Films, ist das Jesuitentheater. Es ist Unzucht, es ist tu, was du willst.
Ja.
Man steigt mit jedem ins Bett, nach dem einem, der Sinn steht. Egal, ob männlich oder weiblich, tatsächlich spielt es nicht mal eine Rolle, ob es kein Mensch ist.
Ja.
In dieser Zeit, in der wir leben. Und es ist ein klassischer Schachzug, ein System herbeizubringen, in dem Rom wieder Autorität gewinnt. Denn der Protestantismus und Sola Scriptura wurden so verwässert, dass sie keinen Pieps des Widerstandes mehr äußern können.
Ja, also schließen sie sich dem Nordkönig an.
Ja, sie schließen sich dem Nordkönig an, denn offensichtlich scheint er die Schlagkraft und moralische Position zu haben, um eine falsche Moralität vorzuschreiben.
Ja, sie haben komplett vergessen, was die Reformatoren über Rom lehrten. Und jetzt schließen sie sich Rom gegen diesen säkularen Südkönig an.
Richtig. Und diese soziale Ordnung, Sorgen wegen Unzucht, spiegeln oft Ängste über die Stabilität sozialer Strukturen und das Potenzial für Chaos und Störungen wider. Ist das nicht Anarchie?
Ordo ab ciao.
Haben wir das?
Ja.
Also, lass uns die Regierung von Trump ansehen. Kämpft sie dagegen an?
Ja.
Nutzt sie dafür die Wirtschaft?
Ja, Zölle.
Zölle oder das Streichen von
finanzielle Unterstützung,
Zuschüsse für Universitäten und jeden, der Wokeness oder Transgender-Frauensport propagiert. Ihnen wird die finanzielle Unterstützung gestrichen.
Sogar Doge, das Effizienzministerium, das in einigen Fällen die falsche Verwendung von Steuergeldern hervorhob. Dass Mäuse Transgender gemacht wurden und all diese Dinge.
Richtig. Also da herrscht ein massiver Krieg. Gebraucht er sogar das Militär gegen irgendeine Form des Widerstands?
Ja.
Also zerstört er jetzt die Philosophie des Nordkönigs, die zügellose, gottlose Philosophie. Aber das macht der Nordkönig. Also das passiert auf dieser Ebene und gleichzeitig ist der Nordkönig eifrig damit beschäftigt, seine Einheit aller Religionen aufzubauen.
Ja,
Brüderlichkeit.
Das Abraham-Abkommen. Such dir etwas davon aus.
Und deshalb braucht man kulturelle Veränderung. Das Konzept wird häufig in Diskussionen über umfassende kulturelle Verschiebungen beschworen, wie etwa den Aufstieg des Individualismus. Muss man das nicht loswerden? Sagt dir der Papst das nicht?
Ja.
Man kann kein Individualist sein, man muss sein Mitläufer sein.
Das ist das jesuitische Motto des Gemeinwohls.
Des Konsumdenkens. Ist das nicht Teil von Rerum Novarum? Und propagiert das nicht der neue Papst Leo und des Säkularismus?
Ja.
Martin, gemäß Offenbarung und gemäß der Auslegung, die wir im großen Kampf finden, ist der Südkönig Gottlosigkeit und Unzucht. Hier haben wir es. Gibt es einen Krieg, um ihn auszuradieren und erneut die Denkhaltung des Nordkönigs aufzurichten? Und was ist mit der biblischen Denkhaltung? Wird sie da nicht beiseite geschoben?
Natürlich.
Aussichten, Moral-Konservative. Sie sehen den Anstieg der Unzucht oft als einen Niedergang traditioneller Werte und eine Bedrohung der sozialen Ordnung. Finden wir das heute vor?
Ja, wir sehen das bei der Trump-Regierung. Die versuchen all dies loszuwerden für die soziale Ordnung und diese Sachen.
Zur Zeit des Endes wird der Südkönig gegen den Nordkönig anrennen. Er verlor seine politische Schlagkraft, ging in den Untergrund und wurde den allgemeinen Glauben an Gott los. Ebenso den Glauben an die Bibel und den Glauben an den Schöpfer. Sie brachten die Unzucht herein, die freie Liebe, das Woke und was sonst noch alles. Und jetzt muss der Umschwung zum Vorherigen kommen, nachdem man den Protestantismus los wurde und ihn in der Ökumene-Bewegung verschlungen hat.
Ja.
Soziale Liberale mögen argumentieren, dass die Bedenken wegen der Unzucht oft übertrieben sind. Finden wir das nicht in den Medien?
Genau, weißt du, wir sagten das alles schon. Wir sagten, dass das Pendel so weit schwingen würde, dass es zurückschwingen wird. Und jetzt ist es dabei, zurückzuschwingen und immer noch versuchen Leute jetzt irgendwo anders hinzuschauen.
Stimmt. Also, wie war das mit dem Ausschlag des Pendels? Es war zuerst beim Nordkönig. Dann ging es auf die Seite des Südkönigs und der Südkönig wurde ziemlich dreist. Besonders unter der Regierung Bidens und in ganz Europa. Also, schau dir einmal London an. Was für ein Sündenpfuhl.
Die Welt.
Und die Welt, oder? Geh in einige Straßen von Berlin oder irgendeiner dieser Städte oder auch Paris oder was auch immer und sieh dir an, wie es ausschaut. Und jetzt muss das Pendel zurückschwingen und dass eine größere sexuelle Freiheit und soziale Toleranz positive Entwicklungen sind. Diese Einstellung muss verschwinden. Also das ist eine Zusammenfassung von Google. Welche Beispiele haben wir? Pornografie, Das Aufkommen von Pornografie im 20. und 21. Jahrhundert stand sehr im Fokus bei den Befürchtungen wegen der Unzucht, wobei die Kritiker argumentierten, dass sexuelle Ausbeutung fördere und den Einzelnen und die Gesellschaft schädige. Immer ist die Gesellschaft dabei. Gesellschaftliche Bewegungen, die sich für die Rechte von LGBTQ+, reproduktive Rechte und andere soziale Veränderungen einsetzen, wurden beschuldigt, Unzucht zu fördern, indem sie traditionelle Normen in Frage stellen. Traditionelle Normen. Wer reitet immer auf den Traditionen herum?
Die katholische Kirche. Die römisch-katholische Kirche.
Der politische Diskurs, der Begriff Unzucht, kann in den politischen Rhetorischen verwendet werden, um Gegner anzugreifen und deren Vorstellungen zu dämonisieren. Geschieht das heute?
Also es passierte schon deutlich unter der Regierung von Biden. Jetzt bricht eine Flut los.
Aha. Und sie sind auf dem Rückzug. Denn sie fürchten sich vor der Wirtschaft, ja, dass die Gelder zurückbehalten werden.
Die Universität von Pennsylvania musste Änderungen vornehmen. Sie musste Preise zurücknehmen, die an diese Leute vergeben worden waren.
Ja, unter dem einen oder anderen Vorwand wird man verhaftet oder weggesperrt werden, wenn man nicht mitspielt. Können wir als Schlussfolgerung sagen, die Vorstellung eines Anstiegs der westlichen Unzucht ist ein komplexes und umstrittenes Konzept? Es spiegelt aktuelle Debatten um Moralität, soziale Veränderungen und die Spannung zwischen der individuellen Freiheit und der sozialen Ordnung wider. Das Gemeinwohl, ist das die soziale Ordnung?
Ja, definitiv.
Und das wird das Ende von all dem sein, Martin. Nun, die Offenbarung schließt, nachdem sie diese Philosophie des Südkönigs hereingebracht hat, die jetzt überrannt werden muss, diese Geschichte damit ab, dass die Könige dieser Welt dem Tier wieder ihre Macht geben müssen. Das bedeutet, dass Rom erneut seine Moralität gesetzlich vorschreiben wird. Und was geschieht dann? Vers 15 von Kapitel 11. Und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christ zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Reich Gottes wird aufgerichtet, nicht von Menschen. Das haben wir schon besprochen.
Ja.
Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thron saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, o Herr Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Keine irdische Macht wird regieren.
Nein.
Und die Heidenvölker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Martin, Gott wird also das ganze System vernichten. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Das ist Gottes Gesetz. Und es geschah Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Wird also das Gesetz Gottes entschieden werden?
Es steht im Zentrum.
Und das Erdbeben und der große Hagel, das ist die siebte Plage. Alles wird da vernichtet. Im Grunde können wir es also zusammenfassen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Entweder halten wir uns fest daran oder wir enden bei päpstlicher Macht, die das Wort Gottes verneint und ihren eigenen Satz an Moralität aufstellt.
Und wenn wir uns nicht an das hier halten,
dann enden wir in Ägypten, was die Philosophie des Südkönigs ist.
Ja.
Und die Philosophie des Nordkönigs wird sich durchsetzen. Sie wird übernehmen. Sie baut ihre Gegebenheiten auf und die Türkei hat absolut nichts damit zu tun.
Sie wird darin einverleibt sein.
Richtig, sie ist schon im Nordkönig einverleibt. Schließen wir doch mit einem letzten Zitat ab. Die Worte eines der ersten Reformatoren über die christliche Lehre lautet: Die Bibel ist ein Amboss, der viele Hämmer abgenutzt hat. Sie wird den Hammer des Südkönigs abnutzen und auch der Hammer des Nordkönigs. Beide werden vom Wort Gottes vernichtet werden. Der Herr sagt, einer jeglichen Waffe, die wider dich zubereitet wird, soll es nicht gelingen und alle Zunge, so sich wider dich setzen, solltest du im Gericht verdammen. Das Wort Gottes wird Sieger sein. Das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Alle seine Gebote sind rechtschaffen. Sie werden erhalten, immer und ewiglich, und geschehen treulich und redlich. Jesaja 40, Vers 8 und Psalm 111. Man kann auch den Psalm 119 lesen, von Anfang bis Ende.
Ja.
Was immer auf menschliche Macht gebaut ist, wird umgestoßen werden. Was aber auf den Felsen des unveränderlichen Wortes Gottes gegründet ist, wird ewiglich bestehen. Martin, wenn wir unseren Standpunkt nicht auf diesem Buch beziehen, wenn wir die Gebote Gottes nicht so halten, wie sie in diesem Buche niedergeschrieben sind, werden sie umgestoßen werden. Jede Regierung und jedes religiöse System, die die Worte dieses Buches verfälschen oder abändern, werden die Plagen empfangen, die in diesem Buche versprochen sind. Also zum Südkönig. Das ist Säkularismus, es ist Atheismus und es ist Unzucht. Diese Philosophie muss der Philosophie des Nordkönigs, der päpstlichen Herrschaft, päpstlichen Fabeln und päpstlichen Gesetzen weichen. Und alle Nationen, einschließlich der islamischen, werden ihre Macht dem Tier geben. Das ist die Geschichte der Bibel. Ich lese keine andere Geschichte. Und diesen Krieg müssen wir beobachten und nichts anderes. Lass uns beten. Himmlischer Vater, dein Wort ist sehr eindeutig, wer der Feind ist, wen wir im Auge behalten müssen und was die Endzeitereignisse sind. Und ich bete, dass du Herz und Verstand deines Volkes auftust, dass sie verstehen, dass die einzige Sicherheit die Gerechtigkeit Christi, sein Reich und sein Gesetz ist. Es ist mein Gebet, dass alle deine Worte richtig anwenden und verstehen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.